Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Immer mehr Menschen in Deutschland gehen vorzeitig in Rente, obwohl sie dafür Abschläge in Kauf nehmen müssen. Im Jahr 2010 waren es nach Angaben der Rentenversicherung fast die Hälfte aller Neurentner. Sozialverbände und Gewerkschaften warnten, die Altersarmut werde deutlich zunehmen, vor allem durch die Rente mit 67.
Früher in den Ruhestand gehen, auch wenn man damit auf Geld verzichten muss. Von den Beschäftigten, die im letzten Jahr in Rente gegangen sind, hat das fast jeder Zweite in Kauf genommen. Zunehmender Stress und körperliche Belastungen sind laut Sozialverbänden die häufigsten Gründe.
Also es zeigt eben ganz deutlich, dass viele Menschen noch nicht mal bis 65 arbeiten können, weil einfach der Arbeitsdruck, der Zeitstress zu hoch ist. Sie sind gesundheitlich eingeschränkt und sagen, ich schaffe das nicht mehr.
Die Arbeitgeber setzen trotzdem darauf, dass jeder möglichst lange arbeitet. Die Rente mit 67 sei notwendig, um die Wirtschaftskraft zu erhalten.
Es gibt Menschen, die Leistungsfähigkeit aufgrund ihrer Konstitution, aber auch vielleicht aufgrund günstiger Umstände bis 67 haben. Wir werden aber auch immer andere Fälle haben. Und wir müssen eigentlich ein System generieren, bei dem man vielleicht auch innerhalb eines Betriebes im Laufe seines Berufslebens die Tätigkeit wechselt.
Auf 113 Euro im Monat verzichtet jeder Frührentner im Schnitt zurzeit. Ab nächstem Jahr, wenn die Rente mit 67 greift, dürfte dieser Abschlag entsprechend größer werden, kritisieren Gewerkschaften.
Heute schafft es nur jeder Zehnte bis zur 65 aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Dann ist die 67 nichts anderes als ein reines Rentenkürzungsprogramm. Und das trifft gerade die am schärfsten, die jahrzehntelang unter harter Belastung gearbeitet haben.
Der DGB fordert außerdem, dass sich Arbeitgeber, die nicht in die Gesundheit ihrer Beschäftigten investierten, an den finanziellen Folgen der Frühverrentung beteiligen müssten.
Als Folge der Euro-Schuldenkrise wird bei der Europäischen Zentralbank ein Rekord verzeichnet. Noch niemals haben Banken dort kurzfristig so viel Geld deponiert. Die Summe der Einlagen stieg auf mehr als 450 Milliarden Euro. Gedeutet wird dies als Zeichen für das Misstrauen der Banken untereinander. Sie nehmen lieber den ungünstigeren Zinssatz der EZB in Kauf, als ihr Geld womöglich durch die Pleite einer anderen Bank zu verlieren.
Die Baustelle des neuen EZB-Gebäudes ist fast ein Sinnbild. In nie geahnte Höhen steigt die Geldsumme, die die Banken mittlerweile bei der Europäischen Zentralbank parken. 452 Milliarden Euro. In Fachkreisen wird von Angst- oder Vorsichtskasse gesprochen.
Die Banken halten gegenwärtig sogenannte Vorsichtskasse. Das heißt, auch sie wissen nicht, was in den kommenden Wochen geschieht. Und deswegen wird auch keine Bank jetzt Geschäfte eingehen, die sie nicht sofort wieder rückgängig machen kann. Also beispielsweise Investitionen in den Finanzmärkten tun. Und das ist der Grund, warum das Geld jetzt erstmal tageweise bei der Europäischen Zentralbank liegt.
Das Geld kommt vor allem von nord- und mitteleuropäischen Banken, die den Geldhäusern im Süden nicht vertrauen, so die Einschätzung von Ökonomen. Insgesamt seien die Banken seit Krisenbeginn risikobewusster geworden und parken ihr Geld jetzt lieber.
Das ist zwar ein schlechtes Geschäft, aber es ist auch ein risikofreies Geschäft. Das Geld von der EZB bekommen diese Banken immer sicher wieder. Wenn es sie aber an Banken verleihen, die nicht in der Lage sind, das Geld zurückzuzahlen, haben sie eben hohe Verluste.
Auf der EZB-Baustelle müssen die Bauarbeiter immer auf Nummer sicher gehen. Jetzt wollen auch die Banken Risiken vermeiden. Dafür nehmen sie dann auch einen niedrigen Zinssatz von 0,25% in Kauf. Deutlich schlechter als normalerweise im sogenannten Interbankenhandel.
In Italien wächst die Hoffnung, künftig billiger an Kredite kommen zu können. Bei der Versteigerung von Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit wurden heute mit 3,25% deutlich niedrigere Zinsen verlangt als noch im vergangenen Monat. Die Regierung Monti hatte vor einigen Tagen ein Reformprogramm mit strikten Sparvorgaben durch das Parlament gebracht. Nordkorea hat den verstorbenen Diktator Kim Jong-il mit einem großen Trauerzug geehrt. Auf dem Dach einer Luxuslimousine wurde der Sarg durch die Hauptstadt Pjöngjang gefahren. Beobachter versuchen aus der Inszenierung herauszulesen, wer in der Hierarchie des kommunistischen Staates aufsteigt. Als Anzeichen dafür dient, wer in der Nähe von Kims Sohn und designiertem Nachfolger Kim Jong-un zu sehen ist.
Sie schluchzen und weinen, sie harren aus in bitterer Kälte. Nordkorea nimmt Abschied von Kim Jong-il. Zehntausende Menschen säumen die Straßen von Pyongyang. Es ist eine Feier irgendwo zwischen Propaganda, Personenkult und echter Trauer. Jetzt, da der Schnee fällt, muss ich nur noch mehr weinen. Ich denke, wie hart unser General für uns gearbeitet hat. 17 Jahre Kim Jong-il, er hat Nordkorea zum Militärstaat gemacht, an Atomwaffen gebaut, sein Volk aber hungern lassen. Ihn feiert Nordkorea mit dem ganzen Pomp einer Diktatur. Kim Jong-un begleitet den Sarg zu Fuß, die Trauerfeier ist seine Amtseinführung. Die Staatsmedien arbeiten längst am Kult auch um seine Person, großer Nachfolger nennen sie den nicht mal 30-jährigen Oberbefehlshaber, Parteichef. Kim Jong-un hat inzwischen die Schlüsselpositionen im Staat besetzt und einflussreiche Männer hinter sich, seinen Onkel und Förderer Jang Son-taek, Armeechef Ri Yong-ho. Die Trauerfeier in Pyongyang, sie fesselt auch die Menschen in Südkorea. Nordkorea hat uns immer provoziert, sogar angegriffen. Jetzt ist eine neue Generation an der Macht. Wir hoffen, dass sich unser Verhältnis entspannt. Noch bis morgen Mittag gilt Staatstrauer in Nordkorea. Mit 3 Schweigeminuten endet dann die Ära Kim Jong-il. Auch hier an der Grenze hat Südkorea seine Truppen weiterhin in Alarmbereitschaft. Das Land glaubt, dass dem alten Diktator mit Kim Jong-un nur ein neuer folgen wird. Dabei liegt im Machtwechsel in Pyongyang auch eine goldene Chance. Für die Menschen in Nordkorea, aber auch für die Beziehungen mit dem Süden. Beide Seiten müssen das nur wollen und danach sieht es vorerst nicht aus.
Die Beobachter der Arabischen Liga haben ihre Mission in Syrien fortgesetzt. Ihr Chef, der sudanesische General Dabi, sagte, bislang hätten sie nichts Besorgniserregendes gesehen. Die Einwohner der Rebellenhochburg Homs befürchten aber, dass die Beobachter vom Regime getäuscht werden. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wurden zwar einige politische Häftlinge freigelassen, andere sollen aber in Militäreinrichtungen verlegt worden sein.
Diese Videos aus dem Internet sollen von heute stammen. Ein Beobachter der Arabischen Liga besucht in einem Stadtteil von Homs eine Moschee. Oppositionelle drängen ihn mitzukommen und reden aufgeregt auf ihn ein. Kurz vor seiner Ankunft sei dieses 5 Monate alte Baby gestorben an seinen Schussverletzungen. Soldaten hätten es getötet. Trotz solcher Gewalttaten gaben sich heute die Beobachter optimistisch. Sie seien zuversichtlich, ließen sie mitteilen, dem Ziel, die Gewalt zu beenden, heute ein Stück näher gekommen zu sein. Während dieses zweiten Besuches in Homs gingen wieder Menschen auf die Straße und protestierten gegen das Regime. Trotz der Gefahr, von der syrischen Staatssicherheit erkannt zu werden, berichteten sie den arabischen Friedensemissären von Gräueltaten der syrischen Sicherheitskräfte. Sie wissen, ihre Version der Ereignisse hat in den Nachrichten des syrischen Staatsfernsehens keine Chance. Es zeigt, wie friedlich die Stadtteile von Homs angeblich sind, die Beobachter in ihren rot-weißen Westen besuchen. Angeblich hat die syrische Regierung heute einige hundert Gefangene freigelassen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert dies als ein Täuschungsmanöver. Die meisten seien nur verlegt worden. Im Süden des Landes überfielen Armeedeserteure heute einen Konvoi der syrischen Staatssicherheit. Dabei sollen reguläre Soldaten ums Leben gekommen sein.
Eine ausführliche Reportage mit dem Titel Heimlich in Homs sendet das Erste um 23.30 Uhr. Weitere Hintergrundinformationen, unter anderem zur Opposition in Syrien, finden Sie auf tagesschau.de.
Unter großen Sicherheitsvorkehrungen ist in Kairo der Prozess gegen den früheren ägyptischen Präsidenten Mubarak fortgesetzt worden. Der 83-Jährige und seine Söhne Alaa und Jamal müssen sich wegen Korruption sowie für den Tod hunderter Demonstranten während des arabischen Frühlings verantworten. Die Massenproteste hatten im Februar zum Sturz Mubaraks geführt. Das Verfahren wurde nach einer formellen Anhörung auf kommenden Montag vertagt.
Ein halbes Jahr nach dem Start des Bundesfreiwilligendienstes zieht das Familienministerium eine positive Bilanz. Fast 27.000 Frauen und Männer hätten sich bereits verpflichtet. Angestrebt werden 35.000 Verträge im Jahr. Die sogenannten BUFDIs helfen überall dort in sozialen Einrichtungen, wo nach dem Wegfall des Zivildienstes Lücken entstanden sind. Offen ist der Dienst für alle Altersgruppen. In der Regel dauert er ein Jahr.
Die Kollegen in der Berliner AIDS-Hilfe können sich auf ihn verlassen. Philipp Greiner hält hier allein die Stellung zwischen den Feiertagen als Bundesfreiwilliger. Etwas Soziales wollte er immer machen nach dem Abitur.
Wenn man so gut getragen wurde von der Gesellschaft, eine Schulbildung erhalten hat und so weiter, dann ist es schon auch irgendwo, finde ich, wichtig, mal was zurückzugeben.
Viele junge Menschen, aber auch Ältere wollen sich freiwillig engagieren in sozialen und kulturellen Einrichtungen. Knapp 27.000 sind es bereits im Dezember und das, obwohl der Dienst erst im Juli gestartet ist.
Wir haben den Bundesfreiwilligendienst für alle Menschen in Deutschland über 16 Jahren geöffnet. Also Männer und Frauen und auch Ältere können beim Bundesfreiwilligendienst mitmachen. Das ist etwas Neues und deswegen bin ich auch so froh, dass das funktioniert.
Im Sommer hatte Schröder noch heftig um jeden Freiwilligen geworben. Einer der ersten war damals Philipp Greiner, hier beim offiziellen Start im Bundesfamilienministerium. Mit höchstens 35.000 im Jahr hatte man gerechnet. Mittlerweile zieht der Dienst auch ältere Menschen an. Sie alle aber sollen keine Konkurrenz zum ersten Arbeitsmarkt sein.
Auf keinen Fall können wir und werden wir zulassen, dass hier der Bundesfreiwilligendienst echt in Anführungsstriche Arbeitsplätze verdrängt. Das geht nicht. Kann aber auch nicht heißen, dass unsere Freiwilligen nur praktisch Nonsens machen dürfen.
Mindestens 6, maximal 24 Monate dauert der Freiwilligendienst. Dafür gibt es bis zu 330 Euro monatlich.
Etwa 30.000 Jugendliche werden bis zum Neujahrstag in Berlin miteinander diskutieren und beten. Die Ökumenische Gemeinschaft von Tessé hat am Abend ihr diesjähriges Treffen eröffnet. Aus rund 70 Ländern kommen die Jugendlichen, die sich für die Ideen des Ordensgründers Roger Schütz begeistern. Schütz hatte nach dem Zweiten Weltkrieg in dem französischen Ort Tessé eine Gemeinschaft gegründet, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzt.
Der Gottesdienst in den Berliner Messehallen am Abend, der erste Höhepunkt des Treffens der ökumenischen Gemeinschaft. Katholische und evangelische Jugendliche aus ganz Europa beten gemeinsam, ganz im Sinne der Bruderschaft aus dem französischen Tessé.
Wir treffen uns zu den gemeinsamen Gebeten hier in den Messehallen und vormittags sind die Jugendlichen in den Stadtvierteln, in den Kirchengemeinden aufgeteilt, um die Situation der Stadt kennenzulernen. Nachmittags haben wir verschiedene Themengruppen, die sowohl religiöse als auch soziale und politische Fragen aufnehmen.
Viele Teilnehmer waren erst am Morgen mit dem Bus nach Berlin gekommen. Sie übernachten größtenteils privat bei Berliner Christen. Die freuen sich über so viel Gleichgesinnte, denn viele fühlen sich im Alltag in der Minderheit.
Viele Menschen glauben nicht an Gott. Vielleicht ja auch deshalb, weil sie ihn nicht so erleben, wie wir ihn hier erleben. Sehr friedlich und voller Liebe.
Noch 4 Tage lang wollen die Jugendlichen beten, diskutieren und zum Abschluss des Treffens gemeinsam das neue Jahr begrüßen.
Mehr als 2.900 Sternsinger aus ganz Deutschland haben heute in Mainz das traditionelle Dreikönigssingen eröffnet. Das Motto lautet in diesem Jahr: Klopft an Türen, pocht auf Rechte und soll für die Stärkung der Kinderrechte werben. Bis zum 6. Januar ziehen bundesweit wieder 500.000 Kinder als heilige drei Könige verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Spenden für soziale Projekte in der ganzen Welt. Der New Yorker Pop-Art-Künstler James Rizzi ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Er wurde gestern in seinem Wohnatelier im Stadtteil Soho gefunden. Mit seinen farbenfrohen, verspielten Motiven hatte Rizzi es vom armen Straßenkünstler zum Star gebracht, dessen Werke für Millionen verkauft und oft kopiert werden. Er bemalte auch Autos, Alltagsgegenstände und ein Flugzeug. Und hier nun die Lottozahlen. 6, 13, 18, 19, 20, 21, Zusatzzahl 32, Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 94, 61, 4, 7, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 68, 68, 3, 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 29. Dezember.
Der Ausläufer eines Sturmtiefs überquert uns heute Nacht von Nordwest nach Südost. Dahinter fließt kältere Luft heran, in der sich der Regen am Freitag bis ins Flachland in Schnee verwandeln kann, bevor es am Wochenende wieder deutlich milder wird. Der leichte Regen im Norden und Westen erreicht bis morgen früh den Südosten Deutschlands. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 600 Meter. Morgen am Alpenrand zunächst noch Regen oder Schnee, sonst einzelne Schauer, an der Nordsee auch Gewitter. Von dort zieht am Nachmittag zum Teil kräftiger Regen heran. Oberhalb von 400 bis 800 Metern fällt Schnee. Der Wind bläst zeitweise frisch bis stark mit stürmischen Böen. Im Norden gibt Sturmböen, an den Küsten sind orkanartige Böen möglich. Im Süden heute Nacht leichter Frost an der Nordsee bis plus 6 Grad. Morgen im Allgäu 2 sonst Werte von 3 bis 7 Grad. Am Freitag noch sehr windig bis stürmisch. In der Südhälfte fällt zunächst Regen oder Schnee, sonst stellenweise Schauer. Hier und da bis in tiefe Lagen als Schnee. Am Wochenende wird es deutlich milder und am Sonntag fällt meist nur noch Regen.
Wir melden uns wieder nach dem ARD-Jahresrückblick mit den Tagesthemen. Heute um 23 Uhr mit Susanne Holst, darin Renteneintritt, warum immer mehr Arbeitnehmer vorzeitig in den Ruhestand gehen und Chinas Hauptstadt des Feuerwerks, wo unsere Böller herkommen.